Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Zu Gast bei uns ist heute die liebe Vera Starker. Vielen Dank, dass du unserer Einladung Folge geleistet hast. Du bist ja das, was man über dich liest, eben Organisationsberaterin, Zukunftsentwicklerin, Autorin mehrerer Bücher zur Arbeit und Führung und bist heute hier zu Gast. Und wir freuen uns, wenn du vielleicht sagst, wie würdest du dich denn gerne vorstellen oder wie willst du dich denn gerne unserem Publikum hier vorstellen?
Meine Mutter würde sagen, ich bin die der drei Töchter mit dem unsteten Lebensweg.
Ja, ein Kompliment, würde ich sagen.
Ich bin eigentlich eine Rechtsanwältin von Haus aus und habe viel Fusionen und sowas gemacht und habe mich immer gewundert, warum die Menschen nicht so gern zusammenarbeiten, wo wir doch einen juristisch tippitoppi Betriebsübergang gemacht haben. Und habe dann aber gewechselt, habe ein MBA in systemische Organisationsentwicklung gemacht, weil ich wirklich Gruppendynamik verstehen wollte. Also wenn man viel fusioniert, dann ist das echt ein Mirakel, ja, wie das so ist mit den Menschen. Und dann habe ich eigentlich ganz früh schon gewechselt und habe dann auch nochmal eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und habe nochmal ein MBA in systemische Organisationsentwicklung gemacht in Amerika und in Augsburg. Und dann war ich reif für die Selbstständigkeit. Ich hatte auch so ein bisschen die Führungsmüdigkeit. Wenn man im Konzern ist, dann, also ich weiß, wovon die Menschen sprechen, ja, wenn sie über belastete Führung sprechen. Und was mich aber am meisten geprägt hat, ist die hypnosystemische Ausbildung. Mhm. Also das strukturierte Arbeiten mit unbewussten Prozessen. Menschen nehmen sich vor, sie machen A und gucken sich dabei zu, wie sie B tun. Gibt es eben auch in Organisationen. Und das ist das, was mich interessiert. Deswegen mache ich sehr viel Transformationen. Also mich interessiert immer das System. Mhm. Gar nicht das Einzelne, sondern wie kann ein ganzes System sich in etwas anderes entwickeln. Da forsche ich auch zu. Wir machen jedes Jahr eine große Forschung im Think Tank, gemeinsam mit der Katharina Roos. Und das ist die große Leidenschaft.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung.
Vera, ich würde da direkt nochmal reingehen, weil hypnosystemisch, du hast es jetzt eben kurz angerissen, aber ich glaube, um auf deinen Arbeiten wirklich zu verstehen, müssen wir da nochmal ein bisschen tiefer reintauchen.
Nicht, dass die denken, ich pendel die aus, ne?
Wenn es hilft, ne? Also ich sitze auf das, was hilft, ne? Also das Ergebnis zählt.
Wald hat recht, ja. Also das Hypnosystemische ist also ein sehr, sehr ressourcenorientiertes Arbeiten, was mit vor allen Dingen limbischen Prozessen arbeitet. Mhm. Also ich mache es mal am Beispiel Veränderung fest, weil da läuft jetzt unsere neue Studie. Wenn Menschen schon dreimal erlebt haben, dass ein Veränderungsprozess schiefgegangen ist und vor allen Dingen mit Scham und Schuld assoziiert, dann ist das im Erfahrungsgedächtnis, im Hippocampus gespeichert. Und wenn der nächste Trigger kommt und der Chef, Chefin sagt, wir machen jetzt Veränderungsprozess, dann ruft unser Gehirn diese Erfahrung ab. Mhm. Das ist automatisch und das ist vorbewusst. Und wenn er sagt, oh wow, Veränderung hat mir schon dreimal, war scheiße, sieh zu, dass du wegkommst, dann gibt es eine vorbewusste Weg-von-Reaktion, bevor es überhaupt postrationalisiert ist. Und wenn dann auf der Verhaltensebene eben das ein Verhaltensverhalten kommt, dann sagen wir sehr schnell Widerstand dazu. Also wir haben ja so eine Klaviatur an, also eigentlich fast ein Duden für Misslingen. Ne, der Fisch hängt vom Kopf, das mittlere Management ist in der Lähmschicht, die Mitarbeiter sind im Widerstand. Also wir haben so eine ganze... Und im Hypnosystemischen würde man immer das gar nicht sagen, weil man würde immer nur sagen, welche Logik hat das, was da passiert? Mhm. Sehr analytisch, sehr logisch, weil das billigt den Menschen zu, dass es immer irgendeinen Grund gibt, warum sie sich so verhält. Sehr neurobiologisch und sehr logisch.
So, jetzt hast du auch gesagt, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, dass du auch sehr datenbasiert arbeitest. Mhm. So, ne? Und ich würde jetzt sagen, für mich widerspricht sich das ja fast. Weil das eine ist, ich weiß gar nicht, was bei mir abläuft. Das ist ja vorbewusst. Also irgendein innerer Prozess, der halt, ich sag mal, schon Reaktionen auslöst. Wie erfasse ich das datenbasiert? Wie arbeite ich da datenbasiert?
Also in der Studie, die wir jetzt gerade machen, machen wir das über Bilder. Wir geben eine Varianz von Bildern und sagen, welches Bild würde am ehesten zu deiner seiner letzten Veränderungserfahrung im Unternehmen passen. Mhm. Weil das limbische System kann Bilder und nicht Sprache. Deswegen gibt es Bilder von Feuerlöschern oder Bilder von Notfalltüren, wenn das aktiv ist, dann suchen wir das. Das heißt, wir haben diese vorbewusste Reaktion auf die Bilder und dann fragen wir, warum hast du dieses Bild gewählt? Und die Bilder sind kodiert. Mhm. Also wir haben versucht, die Mikroexpressionen also quasi zu kodieren. Und so können wir es rückwärts wieder übersetzen. Das ist das eine. Mhm. Und wenn wir Transformationen begleiten, also wir machen sehr große Transformationen auch, dann versuchen wir die Ziele, die die Organisation hat, zu übersetzen in Diagnostik. Und wir messen aber immer noch auch psychologische Konstrukte, weil wir eben wissen, wenn das Empowerment hoch ist, ist Bindung und Motivation hoch. Wir wissen, wenn psychologische Sicherheit hoch ist, ist es wahrscheinlicher, dass die Organisation sich verändert. Also wir nehmen die wissenschaftlichen Aspekte quasi Huckepack. Und dann messen wir einen Nullpunkt. Und ab dem Augenblick machen wir über Pulschecks, gucken wir, sind die Interventionen, die in der Veränderungen geplant sind, ne? Arbeiten mit den Führungskräften, keine Ahnung, was da alles so passiert, zeigt das Wirkung. Mhm. Weil wir Veränderungsprozesse sehr häufig mechanistisch immer noch planen. Das hat einen Anfang, das hat ein Ende und es gibt eine Meilensteinplanung und dann guckt man, ist das umgesetzt, die Maßnahme. Mhm. Aber ehrlich gesagt, das spielt überhaupt nicht die Musik. Ich habe jede Menge grüne Ampelcharts, aber die Wirkung tritt nicht ein. Und das ist das, was wir messen. Wir übersetzen die Ziele in Wirkung. Ne, wenn der Vorstand mit seinem Ziel Erfolg hat, was sieht man dann in der Organisation? Was ist dann anders? Was sieht man nicht mehr? Also wir gehen dann über Unterschiedsbildung und fassen dieses, was dann zu beobachten ist, was dann passiert, quasi in Fragen. So, und das lassen wir, das korrelieren wir mit Kundendaten, wenn die Organisation welche hat. Und auch mit den betriebswirtschaftlichen Daten. Also wir machen das in einem sehr großen Krankenhauskonzern. Ne? Wir hatten es vom Krankenhaus im Vorgespräch. Da gucken wir, die wollen selbstverantwortliches Arbeiten machen. Das ist ein bisschen, ich würde sagen, es ist die größte Transformation im Krankenhaus, die es gerade gibt. Wollen die komplette Wertschöpfungsverantwortung in die Teams legen. Mhm. So. Und dann fragen wir uns, und was kommt davon beim Patienten an? Das heißt, die Patientenzufriedenheitsdaten werden mitgemonitort und in statistische Zusammenhänge gesetzt. Gleichzeitig nehmen wir die betriebswirtschaftlichen Daten und setzen sie in statistische Zusammenhänge zu den Patientendaten und zu den Transformationsdaten. Das heißt, wir können sehr genau sagen, was wirkt denn hier eigentlich? Und das ist natürlich eine Postrationalisierung von Maßnahmen, die ja immer Hypothesen sind. Also wenn man so eine Transformation plant, hat man ja Ideen, was könnte wirken. Das ist eine Hypothese. Ja. Und wir können immer nur nachbetrachtend messen, weil es ja die Linearität nicht gibt. Aber wir können, und deswegen ist es vor allen Dingen Instrument für Vorstände und Geschäftsführungen, die ja auch wahrscheinlich sich schon ihre Dellen geholt haben in Vorprozessen. Wir geben den Daten und sagen, guck mal, da musst du überhaupt nichts machen. Mhm. Oder hier, da ist ein ganz anderes Thema, aber solange das Thema da ist, wird es geblockt fürs Neue. Also wir können sehr, es entsteht eine große Transparenz, die muss man aber auch aushalten können, muss man mal ehrlicherweise sagen. Das, ja, also ungefähr funktioniert das.
Ich habe dazu gleich eine Frage als ehemalige Zahnärztin in einer Uniklinik auch. Ich habe ja jahrelang in Kliniken gearbeitet und nun ist in Kliniken noch immer sehr häufig, ich bin auch viel mit in Kliniken in der Arbeit, genau zu diesen Themen, weil die jüngeren Ärzte, die haben keine Lust mehr auf dieses sehr klassisch hierarchische Führung und auch die Pflegekräfte und so weiter, weil sie sagen, eigentlich wissen wir doch, wie wir arbeiten sollen und trotzdem wird uns dieser Gestaltungsraum ja häufig gar nicht erlaubt, weil bei uns war es schon auch immer so, dass wir wussten, was am besten ist und jetzt machen wir es einfach weiter. Wie schaffen Sie denn das, dass die Führung dort versteht, wie Selbstorganisation funktionieren kann?
Also wir kommen immer vom übergeordneten Ziel. Und das übergeordnete Ziel ist Also wir haben zwei im Gesundheitswesen, ist meine Erfahrung. Einerseits natürlich Medizin-Patientenwohl, damit meine ich auch die Pflege, alle Pflegeberufe, alle Heilberufe. Und wir haben ein betriebswirtschaftliches Ziel. Das dürfen wir in den Kliniken gar nicht mehr wegdenken. Das ist die Realität. So, und wir werten das gar nicht ab, wie das passiert im Moment, wie das läuft, sondern wir sagen, welches Potenzial hätte ein anderes Arbeiten für die Betriebswirtschaftlichkeit und für die Weiterentwicklung des Systems? Weil wir stehen ja vor dieser Situation, die auch jeder, der hinguckt, kennt. Wir haben leere Kassen, wir haben eine krasse Demografie und gleichzeitig den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. Das ist die Vorhölle, würde ich mal sagen, so für das Gesundheitswesen. Das weiß jeder, das ist no news. Jetzt kann man sagen, ja, jetzt warten wir mal, bis es ganz schlimm wird und dann gucken wir. Oder man kann sagen, datenbasiert, wenn wir den anderen Weg gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass betriebswirtschaftlich der Laden erfolgreicher ist, und zwar ohne Aufbrauchung der Menschen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und schau, wir geben dir Daten an die Hand, wo du das genau messen kannst, ob dieser Weg erfolgreich ist. Also wir versuchen, in diesem komplexen Gebilde, Veränderungsprozess eine Sicherheit zu schaffen. Weil ja, wo das erfolgreich ist, sehen wir, dass die AU-Quoten runtergehen. AU-Quoten runtergehen, ist die Belastung fürs Team niedriger. Ja, und auch die ganzen Folgeeffekte, die daraus kommen, verändern sich. Deswegen ist die, also das Hypnosystem für Arbeiten bemüht sich um Bewertungsfreiheit. Also wir moralisieren das ja ganz oft auch. Ja, New Work hat sehr stark moralisiert. Und ich kann das auch verstehen. Ich finde es auch kacke, wenn man Menschen den Käfig hält, also Käfighaltung macht, ja. Und ihnen, also diese ganzen terroristischen Themen finde ich schwierig. Aber ich weiß, wenn ich die Führungskräfte dafür abwerte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mir mitgehen, gering. Und deswegen versuche ich das ausschließlich über die Logikebene zu machen. Viel Evidenz reinbringen. Das ist ja eh ein Bemühen von mir und von uns, dass wir Evidenz in die Arbeitsgestaltung reinbringen. Es gibt ja Studien, wo man mal sagen kann, wenn Unternehmensleitungen da mehr drauf hören würden, was wir wissen, hätten sie es auch ein bisschen leichter.
Also das heißt, stark datenbasiert, und was du schilderst, ne, also was ich halt darüber ganz spannend finde, ist, es zwingt mich ja als Auftraggeber nochmal wirklich klar darüber nachzudenken, was ich mir eigentlich erhoffe, oder? Weil, also es ist ja, also ich sag mal so, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Leute nicht drüber nachdenken, was sie tun. Das tun sie natürlich, ne? Aber man denkt ja sehr stark vom Ergebnis, ja, und denkt oft nicht diesen Prozess, der da gegangen werden muss und was die Veränderung vielleicht tatsächlich für den Kunden bedeutet. Ne? Also da wird ja oft sehr vereinfacht, ist ja logisch drauf geguckt. Ne? Also ich denke halt, wenn ich so mache, funktioniert es. Aber die Frage ist, denke ich immer diese Kaskade durch? Stellst du da fest, dass sich das in eurem Prozess manchmal auch noch verändert? Also im Sinne von, jemand kommt und sagt, hier, liebe Frau Starker, wir haben hier ein Thema, wir wollen das jetzt so und so. Und dann kommt ihr ins Arbeiten und dann ändert sich das nochmal?
Also das Ziel verändert sich sogar häufig, weil wir in Deutschland gewohnt sind, ganz häufig vom Mangel auszukommen. Mhm. Deswegen gibt es ja auch Gap-Analysen. Machen ja Gap-Analysen, was wir nie tun würden, weil den Leuten erstmal zu sagen, was alles richtig, richtig doof ist und alles nicht funktioniert, lenkt den Fokus, den Aufmerksamkeitsfokus auf das Nicht-Gelingen. Mhm. Und dann fängt man erstmal an mit Rechtfertigungen und also diese ganzen Schleifen, die sparen wir, das ist ineffektiv. Sondern wir messen das Potenzial vom Ziel aus. Und dafür müssen wir das Ziel aber voll kapieren. Und wir laufen auch so lange, bis das in einer Qualität da ist, die überhaupt messbar ist. Und da merken wir, da ist so viel drin an Oberflächlichkeit an vielen Stellen, und das ist gar kein Vorwurf, sondern ich erlebe, dass die Menschen in den obersten Führungsetagen häufig überhaupt gar keine Zeit haben, nachzudenken. Ja. Und ich kriege das ohne Nachdenken nicht hin. Das sind super komplexe Themen. Und wir müssten eigentlich die Menschen aus den Chefetagen die Möglichkeit geben, ständig, wenn sie ihre Tür zumachen, dass sie wirklich diesen Raum haben, das nachzudenken, und den Teams den Raum geben. Und das passiert aber nicht. Wir haben das ja gemessen. dass ja sogar Multitasking, Fragmentierung und Meetingdichte nach oben hin in der Hierarchie weiter zunehmen. Und ich mache mal ein Beispiel. Der Bill Anderson bei Bayer hat ja angefangen mit der Entbürokratisierung. Der wird ja begleitet von Gary Hamel. Und da haben die ja ganz viel Führungsebenen rausgestrichen, ganz viel Regeln rausgestrichen. Ich halte das auch prinzipiell für den richtigen Weg, weil mehr desselben über Restrukturierung, die haben 5 Runden hinter sich. Die hätten jetzt auch die 6. Restrukturierung machen können, wahrscheinlich mit gleichen Ergebnissen, nämlich gar keinen, außer dass viel Schmerzen entstanden sind. Aber ob das wirkt, wann sehen die das denn? Und woran merken die das? Und zu welchem Zeitpunkt merken die das? Und deswegen finde ich das sehr, sehr mutig. Jetzt hat die Evelyn Paller bei der Deutschen Bahn das Gleiche gemacht. Und ich war so kurz, leider kenne ich sie nicht, weil sonst hätte ich sie angerufen, hätte gesagt, bitte messen Sie das. Dann sehen Sie frühzeitig, welche Effekte im System erzielt werden. Sie sehen sofort, worum Sie sich kümmern müssen. Jetzt hat VW nachgelegt. Ja, VW hat gesagt, sie wollen bis 2030 im mittleren Management rasieren die richtig eine ganze 2 Schichten, glaube ich, weg. Mhm. Und sehen das als Einspareffekte. Und ich kann das auch verstehen, weil dieses Manager ist nicht wertschöpfend. Aber trotzdem ist es ein im Moment funktionales, gelebtes System. Und die Fantasie, dass wenn ich aus einem komplexen System einfach einen Teil rausschneide, dass das neue System in eine Funktionalität kommt, mutig. Ja? Also insofern würde ich immer solchen Leuten sagen, messt es.
Also ich würde das nochmal aufgreifen, weil das sind ja spannende Aspekte. Ne? Weil das eine ist ja, also das Thema fokussierter Arbeiten würde ich gerne gleich im Anschluss nochmal behandeln, aber um das nochmal ranzugehen, ne? Also vielleicht auch für die Zuhörer, was sind denn typische Aufträge, mit denen Leute zu dir kommen? Und was ist denn sozusagen dieses, also meine These ist ja, wenn Hierarchie weggenommen ist, wird es erstmal komplexer für die darunter, so, ne? Weil die müssen ja viel mehr managen, was sie vorher gar nicht konnten, also viel mehr Stress. Was sind denn typische Hebel, die ihr identifiziert, falls du das sagen kannst? Ne? Also im Sinne von, vielleicht gibt es ja auch, es ist bei jedem Unternehmen unterschiedlich, oder gibt es typische Hebel, die du immer wieder irgendwo siehst und sagst, ja, das ist ein Klassiker, das haben wir in allen Organisationen, worauf ihr achtet und es dann halt auch tatsächlich messen könnt. Ne? Also vielleicht kannst du auch mal ein Beispiel geben, was man messen kann, ne? Damit das ein bisschen greifbarer wird.
Also die, das kommt wirklich, wir gehen immer vom Ziel aus. Ne? Wenn die, diese Krankenhausgruppe, wo wir das machen, die haben halt gesagt, sie wollen, dass die Menschen anvertraut sind. Das ist aber ihr Wichtigstes, weil der Aufsichtsratsvorsitzende und Eigentümer war im Ahrtal und hatte sich das da, er wollte helfen und hat gesehen, dass die professionellen, also ein Teil von professionellen Helfern abwartend am Wegesrand standen, während die Freiwilligen alle agiert haben und gemacht haben. Und dann hat er gefragt, worauf wartet ihr denn? Und dann hat er gesagt, haben die Leute gesagt, wir warten auf Anweisungen von oben. Und das war quasi sein Erweckungsverhältnis, Erlebnis, wo er gesagt hat, oh Gott, ich glaube, das ist bei uns auch so. Das will ich nicht. Ich will, dass die Menschen so schlau sind wie die Freiwilligen, die hier sind, die sich sofort selbst organisiert haben und gemacht und getan haben und richtig Mehrwert geschaffen haben. So, und das, diese Zielstellung, was heißt das denn dann? Und was wäre das dann für den Patienten? Also wir machen ein bisschen wie Topfschlagen, würde ich mal sagen. Wir nähern uns dem über ganz viele Fragen an. Wenn wir sagen, okay, wir haben ja wir müssen das Gleichgewicht betriebswirtschaftlich halten. Wir wollen nur höhere Anvertrautheit für die Patienten haben und wir stehen vor der KI-Revolution, auch in der Medizin, auch darum müssen wir uns kümmern. Das heißt, wir sammeln die Dinge ein und setzen sie miteinander in ein machbares Verhältnis. Mhm. Das ist halt höchst spezifisch. Also da ist kein Prozess wie der andere, es ist wirklich Handarbeit. Da gibt es keine Blaupause und deswegen, ich misstraue auch per se der Fantasie von Blaupausen. Weil das die Startrampe ist auch für Organisationen sehr unterschiedlich. Wir fragen immer, wie ist die Veränderungserfahrung in den Organisationen? Und wenn eine Hälfte der Leute sagt, schlecht, ja, dann muss ich anfangen, die Vergangenheit zu verstehen, damit ich über Unterschiedsbildung im limbischen System überhaupt zu einer anderen emotionalen Bewertung komme, weil sonst sagt der Hippocampus, hatten wir schon mal was Scheiße, sieh zu, dass du wegkommst. So, und also das sind so Themen, wir bauen das wirklich, ich muss erstmal kapieren. Und deswegen können wir es auch nur andocken an die Vorstandsebene oder Geschäftsführungsebene. Das ist nicht delegierbar. Das ist halt deren Auftrag.
Und also wenn ich das richtig verstehe, arbeitet ihr im Grunde auch so, ne, dass ich würde es mal so formulieren, dass ich als Auftraggeber, als Klinikchef jetzt eine These habe, was wirken würde, nämlich in diesem Beispiel jetzt, ich will eigenverantwortliche Mitarbeitende, was ja im Grunde gerade alle wollen, ne, das Eigenverantwortung, großes Thema. Das ist dann aber, ne, und ihr testet dann oder du testest dann im weiteren Verlauf. Also würde Eigenverantwortung eigentlich helfen? Und in welchem Maß bräuchten das vielleicht auch die jeweils Verantwortlichen in ihren Aufgaben? Oder gibt es was, was besser helfen würde? Ne, kann jetzt ja auch eine andere Struktur sein, die als These im Raum steht. Ne? Also These, wenn wir weniger Führungskräfte haben, läuft es besser. Und mit euren Fragen testet ihr das auch ein Stück weit. Ist das so?
Ja, definitiv. Und wir gucken, wir können auch sehr klar sehen, ob die Ressourcen überhaupt in der Organisation sind dafür. Mhm. Weil wenn sie nicht da sind, dann würde ich mich als Vorstand sehr schnell verabschieden von diesem Ziel, weil sonst wird es eine Bauchlandung. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und in dem Krankenhaus zum Beispiel, da haben wir sogenannte Use Cases gemacht. Da haben wir rollen- und kompetenzbasiertes Arbeiten mit einem multiprofessionellen Team mal skizziert. Wie ist der Prozess heute? Ne, haben wir eine Persona gebildet, Oma Erna, ne, die kommt in die Klinik, die muss die ist geriatrische Patientin, die braucht aber eine neue Hüfte. Wie läuft die denn durch bis zum Ende? Wo ist sie anvertraut? Wie sieht das Ganze im rollenkompetenzbasierten Arbeiten aus, wenn die Leute es selber machen? Und es war bemerkenswert, weil die wir hatten drei Prozesse, einmal bis sie auf dem Tisch liegt, also auf dem OP-Tisch und ab danach nochmal zwei Schritte, die Nachversorgung und dann die Überführung in die Geriatrie. Und dann haben wir gesehen, die Prozessschritt 2 und 3 laufen super. Prozessschritt 1 ist ein totaler Hühnerhaufen. Weil das, die Dokumente sind nicht da und das ist, musste Terminfünfmal verschoben werden, weil sie noch irgendwas nicht hatte. Und dann haben die das entwickelt und haben gesagt, es ist ja krass. Das ist ja voll stressig, was wir da haben. Und betriebswirtschaftlich unsinnig, weil wir müssen dreimal OP verlegen, kriegen OP nicht richtig ausgelastet, betriebswirtschaftlich. Und dann haben die das umgebaut und haben gesagt, Oma Erna kriegt einen Lotsen für diese Phase. Dann sind alle Dokumente da, es müssen keine Termine verschoben werden. Es werden ungefähr 28 Telefonate weniger, der OP ist ausgelastet. Die Menschen denken schon holistisch, wenn man sie lässt. Und ja, nicht alle, das weiß ich. Aber es gibt immer die Menschen, die holistisch denken. Das heißt, wir verproben das. Und dann kommt die Idee zu sagen, okay, das Ding trägt. Weil ich finde es mutig wiederum, wenn man sagt, ich habe eine Idee als Unternehmen und ich mache das, jetzt mache ich erstmal den Rollout. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das wirkt. Und oft sagen die Leute dann, die sperren sich dagegen, weil sie sagen, das wirkt nicht. Und dann kommt wieder der Widerstandsstempel und dann sind wir nur in sozialen Dynamiken und eben gar nicht mehr bei, funktioniert diese Lösung, die wir hier haben. Also diese Bewerterei und Abwerterei, ich sage mal so ein Abwertungstourette, so ein wechselseitiges, das ist der Showstopper für jede Veränderung. Ja, und deswegen dieses, ob man das vertesten muss, das kann ich sagen, wenn ich das Ziel kenne. Und wir haben ja einige Unternehmen gerade, die auch diese Entbürokratisierung anstoßen wollen, was ich super gut finde. Aber es ist eben nicht, wir streichen 10 Regeln. Wir reden immer über das Weg, was weg muss. Aber wir reden nicht über das, was dann kommt. Und das limbische System braucht, damit es eine Hinzubewegung bekommt, ein für mich emotional attraktives Ziel. Und das ist ehrlich gesagt no news. Also das wissen wir schon lange. Aber dann kommt wieder die Frage, warum machen Organisationen das nicht, obwohl wir es wissen? Und das versuchen wir immer aufzulösen. Deswegen sind wir ganz häufig eine ganze Weile nur im Maschinenraum bei Vorstand und oberster Führungsebene, weil in unserem Verständnis ist unser Job, die fit zu machen, dass sie es selber können. So, und dafür müssen diese Dinge, ist manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, aufgelöst werden.
Nun ist ja diese Idee, liebe Vera, ja überhaupt nicht neu. Also ich komme ja aus diesem Healthcare-Bereich schon sehr lange Zeit da drin gewesen, dass es Prozesse gibt, die man verbessern kann und so weiter. Da gibt es tausende von Beratungshäusern, die das schon längst irgendwie in einigen Krankenhäusern umgesetzt haben. Dennoch scheint es ja nicht quasi immer reibungslos zu funktionieren. Was ich persönlich sehe, ist, dass häufig Verantwortung nach unten gegeben wird, aber Gestaltungsfreiräume irgendwie nicht da sind und Entscheidungen gar nicht getroffen werden können auf dieser Ebene. Wie verhindert ihr, dass das quasi nicht passiert, dass das quasi nach unten gegeben wird, die Menschen mitdenken können in Eigenverantwortung, aber dennoch auch Entscheidungsfreiheiten bekommen, in Maßen natürlich. Aber wie schafft ihr das quasi dort umzusetzen?
Also wir gucken ja sehr funktional auf die Organisation. Und das, ich glaube, das war, ich habe den Friedhof Bergmann noch selber kennenlernen dürfen. Der hat auch zu meinem Buch damals noch was geschrieben. Das, also diese ganze Idee von dem, die hat mich maßgeblich geprägt auch. Die hat aber zu so einer emotionalen Erhöhung geführt, ein Stück weit. Und wir würden nicht sagen, Selbstverantwortung ist eine, also wir würden den Schwerpunkt nicht auf die Humanisierung legen, die da drin liegt, sondern auf die Funktionalität. Na, weil ein Unternehmen hat einen Zweck und dieser Zweck ist, Geld zu verdienen. So. Und idealerweise schaffen wir eine Win-Win, dass das Unternehmen Geld verdient und die Menschen einen guten Ort haben, wo sie ihre Kompetenz erleben, wo sie sich selbstwirksam erleben, wo sie eingebunden sind sozial, wo sie Einfluss nehmen können und wo sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Also Arbeit hat ja ein Wahnsinnspotenzial. Ich glaube sogar in dieser verrückten Welt könnte es der wahrscheinlich, also neben der Familie, der einzige stabile Ort werden, wenn wir es richtig machen. Das heißt, wir gucken nicht emotional da drauf, sondern wir sagen, wenn du es so machst, funktioniert der Laden besser. Mhm. Und wir sagen, also und meistens werden die Sachen runtergegeben, wenn der systemische Rahmen nicht da ist. Weil wir viel zu oft über Verhalten sprechen und viel zu wenig über das System. Mhm. Das ist das, wo wir versuchen, die Taschenlampe von den Menschen weg hin aufs System und zu sagen, ist das System ready dafür? Weil Leute, die machen das, das haben wir in Corona gesehen. Es gibt Pflegefachkräfte, die sagen, die erste Phase, so schlimm das war, dass Menschen gestorben sind. Aber für uns als Pflege war das eine tolle Phase. Wir durften endlich mal machen. Weil es wusste ja niemand, was zu tun ist. Dann haben die sich befreit von all diesen Regeln, ihr ganzes Fachknow-how eingebracht und simsalabim, sie haben sehr viele Menschenleben gerettet. Mhm. So, Phase 2, also Welle 2 war das auch noch. Ab Welle 3 mussten die zurück ins Körbchen, in die Käfighaltung. Und da sind ganz viele gegangen. Weil das so frustral war, hätte man zu diesem Augenblick gesagt, krass, die haben Leute was gezeigt, was sie vorher nicht gezeigt haben. Wie können wir systemisch stabilisieren? Und Krankenhaus heißt ja auch mal gesetzlich und systemisch stabilisieren, dass die in diesen Freiheitsgraden weiterarbeiten können. Und das Gegenteil ist passiert. Ja, also die jetzige Form ist wieder noch enger, als Herr Lauterbach sie ja zumindest ein Stück geweitet hat. Und dann ist es einfach kein Wunder, dass die Menschen gehen. Und diese Zusammenhänge herzustellen, das in einem offenen, sehr vertrauten Dialog mit den Vorstandsetagen, Geschäftsführung zu machen, weil ich bin ja nicht da, um denen irgendwie, um die zu belehren, sondern ich will mein Fachknow-how zur Verfügung stellen, damit sie zu den richtigen Schlüssen kommen, weil sie haben eben nicht das studiert, was ich studiert habe, dafür können sie Dinge, die ich nicht kann. So. Das heißt, also wir nutzen auch das Misslingen und sagen, welchen Unterschied müssen wir denn machen, damit es bei Ihnen nicht so ergeht wie die letzten drei Male. Ja, ganz viel über Unterschiedsbildung, weil unser Gehirn reagiert sowieso nur auf Unterschiede. Das heißt, auch wenn die mit Beratern zusammenhängen, wenn wir die gleiche Sprache nutzen, dann sagt das Gehirn, oh, vierte Beraterin, ist genauso wie beim letzten Mal. Ja, ist, also, die landen ja dann auch in der gleichen Suppe. Und das versuchen wir, Unterschiede machen, Unterschiede machen, Unterschiede machen. Gregory Bateson hat mal gesagt, der Unterschied, der einen Unterschied macht, das ist unser Handwerkszeug, dass wir das versuchen. Und deswegen ist das so eine Art integrierte Beratung. Ne? Das ist psychologisch, das ist auch viel betriebswirtschaftlich, funktional. Wir machen das dann hinterher nicht. Wenn dann klar ist, die Prozesse müssen gemacht werden, dann braucht die Organisation Menschen, die das mit ihnen machen. Das ist gar nicht unser Tanzbereich. Aber wir können sehr klar sagen, das ist der Plan. Und wenn du es parallel misst, dann weißt du sogar, dass du dich nicht verläufst. Oder wenn du dich verlaufen hast, kannst du sehr schnell wieder umkehren, einen neuen Weg nutzen, dass eine Effizienz aufgebaut wird für einen komplexen Prozess.
Ich würde jetzt gerne nochmal den Schwenk machen und zum Thema fokussiertes Arbeiten gehen. Du hast es eben selber schon angesprochen, ja, und meine These ist, dass das auch vor allem wahrscheinlich in Unternehmen, die eben, so ein Krankenhaus ist ja sehr operativ, nicht ganz so operativ arbeiten, sondern auch in anderen Unternehmen großes Thema ist. Und du schreibst ja auch ein Buch dazu, oder es kommt jetzt demnächst raus. Ja. Du hast also eben gesagt, die Führungskräfte haben gar keine Zeit nachzudenken. Und letztendlich würde ich auch weitergehen, das unterschreibst du sicherlich, dass auch viele Mitarbeitende gar keine Zeit mehr haben nachzudenken, allein aufgrund dieser ganzen Meetingstruktur beispielsweise, die da ist. Also zumindest so in Verwaltungsbereichen. So, da habt ihr ja auch schon Forschung zugemacht. Ich glaube, du hast die erste Tagebuchstudie dazu gemacht. Wie oft werde ich eigentlich gestört? Wie viel Fokus habe ich eigentlich? Magst du dazu mal was sagen?
Also das Thema ist aufgekommen, so ungefähr vor 6 Jahren, weil in den Veränderungsprozessen die Leute gesagt haben, ja, wahrscheinlich ist das ganz sinnvoll, was wir hier machen wollen, aber ich habe einfach noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Das habe ich, oder dass Leute sagen, boah, ich habe heute wieder nichts geschafft. Diesen Satz haben wir so oft gehört. Ich habe gedacht, krass, die waren gerade 8 Stunden auf der Arbeit und gehen nach Hause und sagen, ich habe nichts geschafft. Und dann haben wir Interviews geführt und haben geguckt, ist das ein Branchenthema, ist das ein Ebenenthema, versucht zu gucken und haben sehr schnell gemerkt, nee, es ist ein systemisches Thema, haben dann abgefragt, haben Unternehmen, kennen die das Thema, haben die eine Awareness, was haben die bislang gemacht, und dann war, eigentlich hatten alle Unternehmen, kannten das Thema, also vor allen Dingen das mit den Meetings und diesen ganzen Millionen von E-Mails. Und haben dann E-Mail-Regeln gemacht, Meeting-Regeln gemacht, Slack-Regeln gemacht, also ganz viel versucht, regelbasiert dieses Thema in den Griff zu kriegen, aber eben monodisziplinär. Ja, wir machen das mit den Meetings jetzt anders. Und wir haben mit einem Neurowissenschaftler zusammengearbeitet und der hat gesagt, dass also die Lenkung der Aufmerksamkeit in der Aufmerksamkeitsökonomie, und die hat angefangen 2007 mit dem iPhone. Ja, die haben ja sehr bewusst es so gemacht, dass das dopaminerge System immer darauf reagiert, ne, dass wir diese Belohnungserwartungen immer diesen kleinen Dopaminschuss gibt, und wir sind ja alle jetzt mittlerweile wie der Pavlovsche Hund, der anfängt zu sabbern, wenn er so ein kleines Aufzeichen da sieht oder einen Pling kriegt. So, und was hat denn das für eine Auswirkung auf Arbeit? Und dann haben wir das gemessen. Und das wurde eben noch nie gemessen. Und wir haben sehr viel immer über individuelle Konzentration gesprochen, und das ist auch für mich der Unterschied. Ne? Es gibt, also wenn ich von Konzentration spreche, spreche ich von individuellem Konzentrationsverhalten, was unser Gehirn macht, gelenkte Aufmerksamkeit. Wenn ich über Fokus und fokussiertes Arbeiten spreche, dann ist das, fokussiert sich das Unternehmen strategisch? Fokussiert sich das Unternehmen in der Anzahl der Projekte? Weil ab dem Augenblick, wo zu viel Projekte reingegeben werden, gibt es ein organisationales Multitasking. Ja, die Energie wird gespalten. Führen die Führungskräfte fokussiert? Das heißt, binden sie Pakete, die machbar sind, ambitioniert, aber machbar? Oder sagen sie alle 5 Minuten, nee, Richtungswechsel, nee, jetzt nochmal neu und hier nochmal was obendrauf? Wir kennen es alle. So, das heißt, wir haben geguckt, wo geht eigentlich überall der Fokus verloren systemisch? Was macht das auf der Verhaltensebene? Und dann sehen wir eben, gibt es noch so ein paar Wahrnehmungsverzerrungen, wie zum Beispiel, das ist eigentlich fast mein Liebstes, der Presence Bias. Ne, ich sehe die Claudia beim Vorbeigehen am Schreibtisch sitzen, an ihrem Rechner, und mein Gehirn sagt, Claudia arbeitet.
Ob du jetzt gerade. Diese Spiegel.
Ja, genau. Ob du gerade. Wobei, das wäre noch Arbeit, das ist Bildung unter Umständen, aber wenn du dein Booking.com deinen neuen Urlaub buchst, das fragt mein Gehirn nicht, sondern mein Gehirn nimmt wahr, Claudia sitzt auf ihrem Bürostuhl am Rechner, Claudia arbeitet. Wenn ich Claudia nicht sehe, weil sie im Homeoffice ist oder weil sie fokussiert sich zurückgezogen hat, sagt mein Gehirn, was macht eigentlich Claudia den ganzen Tag? Und die eher transaktional führenden Führungskräfte sagen, arbeitet die überhaupt? Ja, also da sind wir schnell. Und diese Wahrnehmungsverzerrung, das haben wir erst irgendwann verstanden, die spielen eine große Rolle beim Thema fokussiertes Arbeiten. Das heißt, die Menschen versuchen, sichtbar zu sein. Wir sehen auch, dass Leute, die im Büro sind, häufiger befördert werden, dass sie, wenn sie häufiger in Meetings sind, dass sie häufiger befördert werden. Und das haben wir alles quasi in einen Topf geworfen und haben gesagt, und wenn das alles so ist, wie müsste denn ein Modell aussehen, dass ein Unternehmen selber wieder in Fokus und Konzentration kommen kann? Und das sind 5 Handlungsfelder geworden. Und eines davon ist das eigene Verhalten. Weil wir auch die Bereitschaft von den Menschen brauchen, wieder ihr Aufmerksamkeitssystem in den Griff zu kriegen, wenn sie denn wollen. Ja, manche wollen vielleicht auch der Pavlov schon bleiben. Ich wollte es nicht. Und die meisten Menschen, die ich treffe, wollen es auch nicht. Die sagen nämlich, ich möchte einfach mal ungestört meine Arbeit machen dürfen. Und es ist so verrückt. Also für mich ist es, das ist das Mirakel schlechthin, dass wir heutzutage darum kämpfen müssen, dass wir konzentriert arbeiten dürfen. Wobei jeder weiß, dass für eine kognitive Leistung Konzentration die Grundvoraussetzung ist. Also das ist so eine Binse, das ist eigentlich so albern einfach und trotzdem systemisch wird es halt in der Regel nicht hergestellt. Microsoft hat jetzt gemessen, wir waren mit alle 4 Minuten 2022 schon, das war schon der Grauen, es war ja in 12 Branchen, 25 Unternehmen. Microsoft hat es jetzt gemessen, das sind nur noch 2,5 Minuten. 275 Mal am Schnitt wird man am Tag unterbrochen in der Arbeit. Und die haben es ja auch hart gemessen über das System. Mhm. Ehrlich, da kann keiner mehr einen klaren Gedanken fassen.
Mhm. So. Und ich meine, wenn ich das noch kurz unterbrechen darf, ne, also ich stelle aber umgekehrt, ne, wenn ich jetzt einfach mal mich nehme, also mir fällt es ja auch zunehmend schwer, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, mich lange zu konzentrieren. Ja, also dieses, ne, dieses Jibbern danach, jetzt muss ich aber eigentlich hier meine, also ne, so eine innerliche Unruhe, die dann so kommt, so nach einer halben Stunde ist vielleicht doch was, eine E-Mail reingegangen, ist doch irgendwas passiert. Das ist ja so, es bespielt sich ja gegenseitig. Ne? Man verlernt ja dieses fokussierte, konzentrierte Arbeiten auch. Ne?
Also wir haben in der Studie, haben wir unterteilt, was hat dich unterbrochen? Und da haben wir auch gesagt, oder hast du dich selber unterbrochen? Und wegen was hast du dich unterbrochen? Und von den 15 Unterbrechungen pro Stunde kamen 6 von innen.
Ja, krass.
Na, und das Gehirn ist ja kein Muskel, aber man kann es vergleichen. Wenn du das die ganze Zeit trainierst, dann gibt es halt quasi eine Strukturveränderung. Also zumindest vom dopaminären System. Und das ist kein, da passiert kein Knall. Das passiert nicht auf einmal, sondern das ist eine schleichende Geschichte. Und auf einmal merkst du, vorher konnte ich den Artikel in der Zeit noch durchlesen, ohne aufs Handy zu gucken. Und auf einmal, ne, weil es eine Doppelseite ist, gucke ich dreimal aufs Handy. So, ja, das, aber das ist ja nicht irreversibel, sondern ich kann ja sagen, okay, mag ich das so haben? Und wir moralisieren das zum Beispiel in den Prozessen überhaupt nicht, sondern wir sagen, magst du das so haben? Und die meisten Menschen, auf die wir treffen, sagen, nein. Ich möchte so nicht arbeiten. Und ich möchte auch so nicht sein. Ich möchte zwischendurch einfach mal meine Ruhe haben. Und es ist so viel leichter, wenn das Arbeitssystem Fokus wertschätzt. Mhm. Es ist, also für mich ist es wirklich so interessant, dass so viel über Leistung gesprochen wird. Ne, die Politik, wir brauchen Mentalitätswechsel, Arbeitsmoral, wir brauchen mehr Bock auf Leistung. Wenn ich 275 Mal unterbrochen werde und am nächsten Tag sage, yippie, ich habe voll Bock darauf, nochmal 275 Mal unterbrochen zu werden, dann würde ich sagen, da stimmt was anderes nicht. Ja, also Bock auf Leistung entsteht über Kompetenzerleben, entsteht über Selbstwirksamkeitserleben. Das haben wir nicht, wenn wir so arbeiten. Dann gehen wir nach Hause, sagen, ich habe heute wieder nichts geschafft. Und wir haben ja diese wirklich verrückte Situation, dass wir eine gemessen hohe individuelle Arbeitszufriedenheit haben. Also 81% der Menschen in Deutschland sind zufrieden mit ihrer Arbeit. Aber nur eine ganz geringe Bindung. Wir sind bei 12%, die emotional committed sind zu ihrer Organisation und zur Tätigkeit, zu ihrer Rolle da. Und eine Zeit lang wurde da so ein bisschen gestritten. Die Menschen, die nicht so gut mit Zahlen umgehen können, sagen, nee, guck mal, die Leute sind da total zufrieden. Und die anderen haben gesagt, nein, das ist ganz schrecklich. Nee, wir haben die Gleichzeitigkeit. Und das erklärt sich aus meiner Sicht über die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg, der gesagt hat, es gibt Hygienefaktoren und es gibt Motivatoren. Und die ganzen Zufriedenheitsmaßnahmen der vergangenen Jahre, die aus dem Fachkräftemangel und aus einem Missverständnis von New Work geboren sind, haben eingezahlt auf die Hygiene. Und die Leute sagen, das Sabbatical nehme ich auch noch gerne mit. Und die schöne Umgebung finde ich auch toll. Aber die Art, wie sie arbeiten müssen, die erleben sich nicht wirksam. Und deswegen, wieso sollten die eine Bindung an etwas haben, wo sie sich nicht wirksam erleben, was keinen Spaß macht, wo sie sich nicht kompetent erleben. Und deswegen kann ich kann die beste Umgebung, ich kann ihnen jeden Tag, keine Ahnung, Törtchen dahinstellen und Sabbaticals, damit löse ich das Problem nicht. Ich muss die Arbeit defragmentieren. Also ich muss diese Arbeitsunterbrechungslogiken rausnehmen. Ich muss einen Fokus schaffen für Leistung. Das heißt, ich muss auch den Leuten vertrauen, wenn sie sich zurückziehen zum fokussierten Arbeiten, dass ich denke, was macht Claudia denn die ganze Zeit? Ja, sondern ich vertraue drauf, wir haben uns ein Ergebnis vereinbart. Wir sehen, dass die Unternehmen, die das machen, sehr reif werden darüber. Das ist ein Reifungsprozess. Ja, aber es im Mittelpunkt steht, wir haben verstanden, dass es einen Grund hat, warum alle Leute Meetings hassen und alle Leute trotzdem in Meetings rennen. Das hat mit Erwartungen und Erwartungserwartung zu tun. Wir haben auch verstanden, warum Führungskräften das schwerfällt. Microsoft hat es im 2024er Report Führungskräfte-Paranoia genannt, weil so viele Führungskräfte gesagt haben, ich weiß nicht, was die Leute zu Hause machen. Es macht mir große Sorgen, ob die überhaupt arbeiten. So, das sind die Phänomene, das ist die Lage, in der wir uns befinden. Und da versuchen wir, den Anfang vom Spaghetti-Knoten zu finden und zu sagen, schau, das ist das Framework. Lass uns mal messen, wo steht ihr denn da im Thema, in diesen einzelnen Handlungsfeldern. Wir messen auch da wieder psychologische Konstrukte, weil wenn die psychologische Sicherheit niedrig ist, zieht sich niemand zurück zum konzentrierten Arbeiten. Weil ich Angst habe, dass mein Chef schräg guckt. Das heißt, wir messen ein paar Konstrukte und dann entwickeln die anhand des Modells ihre eigene fokussierte Umgebung. Ein Architekturunternehmen macht was anderes als ein Rechtsanwaltsunternehmen oder ein Softwareunternehmen, was wir begleitet haben. Eine Werbeagentur hat es wieder anders gemacht. Das heißt, es entstehen unterschiedliche, ganz spezifische Profile, wo die Menschen, da sitzen alle drin, vom CEO bis zum Hausmeister, und durchlaufen diese drei Workshops und entwickeln ihre eigenen Maßnahmen, um ihr Arbeitssystem umzustellen. Und dann brauchen wir trotzdem noch, dass der Einzelne, die Einzelne sagt, ich trainiere das auch. Weil wir haben Fokuszeit geschaffen, es gibt nur noch 45-Minuten-Meetings, wir haben alles gelöst und dann sitzen die in der Fokuszeit und machen Multitasking. Haben wir auch nichts gekonnt. Ja, also wir brauchen auch das Individuum, aber wir fangen mit dem System an. Weil 2/3 hat auch Microsoft gemessen, aller Menschen arbeiten in Online-Meetings an was anderem. Neurobiologisch ist das eine Dichte von Multitasking, wie es sie noch nie gegeben hat. Es gibt 1 Million Studien, die sagen, Multitasking erschöpft, verdoppelt die Fehler und stresst. Das ist evident, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das heißt, 2/3 der Leute verbringen jeden Tag mit einem hochstressigen Verhalten. Dass die Krankheitsquoten steigen, das ist für mich alles nicht verwunderlich. Also es hängt ja alles zusammen. Ich kann das nicht. Wenn ich jetzt sage, ja, es liegt an der telefonischen Krankschreibung, dann denke ich so, oh, nein. Ja. Deswegen, also Fokus ist aus meiner Sicht eine unternehmerische, strategische Entscheidung. Deswegen ist dieses Buch auch für Unternehmer, Unternehmerinnen, Vorstände, Geschäftsführungen oder oberste Führungskräfte geschrieben. Das ist kein delegierbarer Prozess, wenn es oben hektisch bleibt oder zu viel reingegossen wird. Wir nennen das Abrisskante, wenn quasi der Vorstand sagt, wieso, ich glaube, es ist ganz leicht, ne, und ballert das alles in die Organisation rein und unten drehen alle durch. Wenn wir das nicht verändern, bleibt es, wie es ist. Und ich glaube, die bitterste Folge neben dem, dass die Leute nicht mehr gern hingehen und dass sie krankheitsbedingt ausfallen, ist, glaube ich, der größte Preis, den die deutsche Wirtschaft bekommt dafür, ist, dass wir nicht transformieren. Weil wenn Systeme gestresst sind, also Organisationen, organisationelle Stressmuster aktiv sind, verändern sie sich nicht. Also weder der Mensch, das war ja so, ich stehe vorm Säbelzahntiger und sage, ach, heute mache ich mal einen anderen Fluchtweg. Ich probiere mal was ganz Neues. Kann man ja nicht tun. Ja, das heißt, wenn wir im Stress sind, sind wir in Bewältigung. Ich muss was schaffen. Ich bin in der Wahrnehmungsverengung. Ich habe überhaupt nicht die Kapazität, die Ressource, über etwas nachzudenken. Aber Veränderung heißt, ich muss nachdenken. Ich brauche den Präfrontalkortex, weil die Routine will ich ja gerade verändern. Das heißt, wenn ich keine Ressource zum Nachdenken habe, verändert sich ein System nicht. Und deswegen messen wir bei Transformationen auch immer mit, ob die Denkressource überhaupt im System ist. Ja, also hat eine gewisse Komplexität. Versucht das auch immer, ich weiß gar nicht, ob es mir gelingt, aber so ein bisschen greifbarer zu machen. Aber ich finde, dass das, wenn man es so einzeln anguckt, relativ klar an sich selber nachzuvollziehen ist, wenn man selber im Stress ist, macht man so, wie man das immer gemacht hat.
Klar.
So, und so geht es Organisationen eben auch.
Ja. Nun sind wir ja schon ein bisschen fortgeschritten. Ich habe so ein bisschen immer ich bin die Timekeeperin. Und ich mag nochmal auf dem, was du gesagt hast, ich will das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber ich fand es sehr schön, alles zuzuhören. Ich hoffe, es hilft auch den Zuhörern. Aber was wäre so nach dem lösungsorientierten Ansatz, den ich ja auch sehr liebe, was wäre vielleicht so die eine Sache, damit wir so langsam auch abschließen, die eine Sache, die Führungskräfte so ganz schnell vielleicht mitnehmen können, um das, was gewünscht ist, nämlich tatsächlich Veränderungen voranzubringen und in diesem Neokortex quasi eher unterwegs zu sein, anstatt immer im Amygdala?
Also diese Frage ist ja mein Endgegner, ne? Gibt es diese eine Sache? Also diese eine Sache und die Alternative ist 5 Hacks. Da bin ich immer, das ist mein Glatteis, auf das ich...
Der erste Schritt.
Ja, der erste Schritt. Der erste Schritt, da kann ich gut mit. Der erste Schritt ist selber, ins Spüren zu gehen. Also es hört sich jetzt so esoterisch an, aber zu sagen, dreimal am Tag halte ich an, nehme mir 5 Minuten, mache eine Mikropause, ist ja auch da evident, es hat hochregenerative Wirkung, das heißt nicht digitale Pause, also ohne digitale Interaktion, am besten mal um den Baum laufen, Atem fließen lassen und zu gucken, ist das, was ich gerade tue, wirksam? Erlebe ich mich selber wirksam? Also erzeuge ich Wirkung im System? Weil auch Führungskräfte wollen sich wirksam fühlen und das tun sie oft nicht mehr, weil sie das gar nicht herleiten können. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Anfang wäre, um mal rauszutreten aus dem Hamsterrad und in eine Klarheit zu kommen, weil wir brauchen diese schlauen Führungskräfte, wir brauchen sie. Ich bin kein Vertreter von, es geht ohne Führung, ich glaube das nicht. Ich glaube, wir brauchen diese Ebenen und idealerweise in ganz schlau.
Ich finde es ganz lustig, dass du das gerade sagst. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge Boris Kloger zu Gast. Mhm. Und der hat halt gesagt, dass viele Führungskräfte, um ins Spüren zu kommen, das denn damit tun müssen, dass sie ja Entscheidungen bei sich horten und damit der Engpass darstellen. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, Boris hat es in Kontext gesetzt, ja. So, und deswegen passt das ganz gut zu dem, was du jetzt gerade sagst, ja. Vera, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, dein neues Buch steht vor der Tür. Stop Bullshit Work kommt am 23.02. Also schnell schon mal auf die Bestellliste setzen. Für wen ist das Buch? Magst du das vielleicht nochmal sagen? Und warum wir es lesen sollten, hast du eigentlich sehr gut schon erklärt. Ja, aber für welche Führungskräfte, Manager sollten da unbedingt zugreifen und bei welchen sagst du, ach komm, lass.
Also es ist grundsätzlich, würde ich sagen, für jeden lesbar. Also man braucht keine irgendwie Management-Vorerfahrung oder so, um das zu lesen. Ich glaube nur, dass es für diese Ebenen interessanter ist, weil ich es immer mit dem Unternehmen auch verknüpfe. Ja. Also wenn ich eine Führungsrolle habe, gleich welcher Ebene, ist es interessant, weil diese Dynamiken, die geschildert werden, das ist ja genau das, was Führung versucht zu steuern und wie das leichter gelingen kann. Das ist so ein Aspekt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, jeder, dem sein Gehirn lieb ist und so die eigene Leistungsfähigkeit und dass man schlau ist, sollte sich bitte mit diesem Thema befassen.
Vielleicht nehme ich es auch mal mit in meine Vorlesung.
Oh. Dann kannst du mal die Aufmerksamkeit spannen bei den Leuten, kannst du einfach per Strichliste mal, machen die mal selber eine Strichliste. Der Volker Busch, der Neurowissenschaftler, der sagt immer, wenn er Vorlesungen hält, er sieht es richtig, wie sich das verändert hat über die Jahre, das Aufmerksamkeitsverhalten der Studenten und Studentinnen. Und er sagt, er weiß gar nicht mehr, was er da vorne noch machen soll, um irgendwie genauso interessant zu sein wie TikTok und Co. Ich glaube, dass wir da nicht über die Moral weiterkommen, sondern nur über das attraktive Ziel. Und das ist ein bereinigtes, klares Denken. Das ist so ein schönes Ziel für einen selbst, dass man einen klaren Kopf hat. Und da so versuche ich die zu ködern.
Quasi. Ja, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Buch und die Lektüre.
Ich mich natürlich auch. Und vielen lieben Dank, dass du da warst, Claudia? Sind wir jetzt gut?
Vielen Dank.
Nein, ich weiß, dass du auch dankbar bist. Ich meinte, ob du noch was hast, wo du sagst, so das müssen wir jetzt noch mal kurz klären, bevor wir ins Ende gehen und das jetzt mal auslaufen lassen. Gibt es noch irgendwas von dir? Nein. Dann danken wir dir sehr, liebe Livera, dass du da warst. Es war hochspannend. Ich freue mich wirklich auf das Buch. Ich setze mich gleich auf die Liste, und dass ich weiß, wenn es rauskommt, werde ich es lesen. Und natürlich verfolge ich auch weiterhin deine sehr interessanten Interviews, Posts und alles, was du noch tun wirst, und empfehle auch wirklich jedem vom Herzen, dir auch zu folgen, und zwar nicht irgendwie im Sinne von Social Media folgen, sondern einfach auch mal zu sehen, wo die Zukunft der Arbeit vielleicht mit deinen schönen Impulsen hinführt. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns über das Feedback. Liebe Claudia, von dir noch was?
Wunderbar, vielen Dank an alle. Danke, liebe Vera.
Ja, danke euch.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.